Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 197 vom 17. Juni 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und ey, hör mal auf zu primen, Max. Max, hör auf.
Nein. Eine Minute.
Na, sehr gut eingestiegen, Max. Wir werden heute auf jeden Fall über Priming reden und über viele, viele andere Dinge. Aber erstmal die wichtigste Frage, wie geht's denn dir eigentlich so?
Ja, ganz okay. Mhm. Jetzt ist richtig warm geworden, wobei wir hatten jetzt eine Kaltwelle. Also ich war schon bereit mit Shorts und kurzen Hosen, kurzen T-Shirt.
Ja, das kannst du alles machen. Es ist ja ein Audio-Podcast.
Rausgehen zu gehen und dann kam plötzlich Nieselwetter und Regen und man fühlt sich wie im Spätherbst.
Okay, es ist erstmal beruhigend, dass du dir überhaupt was anziehen wolltest, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Max nimmt hier grundsätzlich nackt auf. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ich. Das ist die normale Situation. Aber ja, es wird langsam Sommer. Es ist auch so, dass ich jetzt mittlerweile mein Aktivitätslevel erheblich hochgefahren habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst. Ne? Im Winter, da ist man eher ein bisschen träge, bleibt drin. Mittlerweile bin ich eigentlich den ganzen Tag auf Achse. Ich wundere mich immer, wenn ich nach Hause komme und mich dann aufs Sofa setze. Das halte ich immer für was furchtbar Unanständiges, so, weil ich weiß nicht, es ist einfach den ganzen Tag reinprogrammiert bei mir, dass ich draußen bin. Natürlich viel im Büro auch. Das gehört zu meinem Job dazu. Aber dass ich mich irgendwo außerhalb der Wohnung aufhalte. Und wie geht's dir da? Bist du auch viel unterwegs momentan?
Ja, vor allem für die Arbeit. Jetzt, wo alles langsam grüner wird und auflebt, muss ich langsam beginnen, meine Feldaufnahmen und meine Feldforschungen einzuplanen. Also es wird ein voller Terminkalender über die nächsten Wochen, nächsten Monate. Und generell bin ich vor allem am Wochenende viel unterwegs. Also für mich ist unter der Woche schön auf der Couch liegen gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Max, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich Bock, was Neues zu lernen, beziehungsweise dir was Neues beizubringen. Hast du auch Lust? Bist du bereit?
Ja. Ja? Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Schon ganz gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Thema der heutigen Woche rein. Das ist nicht so trivial, möchte ich mal sagen. Das hat schon etwas höheren Nerdfaktor. Aber es ist ein Effekt, der sich mittlerweile auch in Lehrbüchern niederschlägt, tatsächlich. Und es geht um das Priming. Und wie das hier so gute Sitte ist, wir sind hier im Soil Talk. Das heißt, wir nerden auch mal ein bisschen ab zu wissenschaftlichen Studien, beziehungsweise in diesem Fall zu einer wissenschaftlichen Studie. Und da habe ich mir eine anwendungsbezogene Studie rausgesucht, weil ich das immer am angenehmsten finde, die in Nature Communications am 8. Februar 2024 veröffentlicht wurde und den Titel trägt Experimental Warming Accelerates Positive Soil Priming in a Temperate Grassland Ecosystem. Wurde von vielen Autorinnen und Autoren veröffentlicht, deren Namen ich mich gar nicht traue auszusprechen. Ihr schaut einfach mal in die Studie, dann könnt ihr euch diese Namen anschauen. Das ist ein gigantisches Autorenkollektiv. Und dadurch, dass sie eben in Nature Communications veröffentlicht wurde, entsprechend hoch aufgehangen, möchte ich mal sagen. Und das hat sie auch verdient.
25
hast du gezählt. Ja, da ist viel los. Wir werden, glaube ich, auch beim Besprechen noch rallen, woran das möglicherweise gelegen hat. Du hast ja schon mal ein bisschen reingelunzt. Du kannst es dir vielleicht schon vorstellen, warum das so viele Leute sind, oder?
Ja. Ich sag's aber erst später.
Und es geht in dieser Folge, das sagt ja auch der Titel, It's Priming Time. Ich weiß nicht, mir ist nichts Besseres eingefallen. Priming Time.
Ich finde es sehr lustig.
Ja, okay, das ist
doch. Ich hab ein bisschen gekichert.
Ach, danke. Das ist immer das, was ich erreichen möchte. Und wir reden jetzt aber über den sogenannten Priming-Effekt. Ne? Man kann sagen, das Priming oder der Priming-Effekt. Ja? So, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und dieser Effekt bezieht sich auf die organische Bodensubstanz. Ja, also wir sind im Boden, wir sind potenziell auch, würde ich mal sagen, nahe der Bodenoberfläche. Und jetzt frage ich dich erstmal, Max, das ist ja auch unser Konzept, dass quasi eine Person voll informiert ist und der anderen Person was erklärt. Deswegen frage ich dich, und es ist ja auch nicht verwerflich, wenn man sagt, ich weiß es nicht oder ich weiß es nicht vollständig und so. Aber ich frage dich jetzt einfach mal aus der Kalten raus. Hast du schon mal was vom Priming-Effekt gehört? Wenn ja, was weißt du darüber?
Ja, tatsächlich sind wir, okay. Ja, tatsächlich habe ich vor allem bei euch im Podcast das schon mal mitgehört. Ich denke, hatten wir schon Folgen dazu?
Nein.
Nein?
Welche Boden-Podcast hörst du noch so, Max? Jetzt endlich raus mit der Sprache.
Den zweitbesten. Ja. Okay, also dann nehme ich das wieder zurück. Mhm. Nein, also natürlich habe ich schon mal ein bisschen reingelunzt. Und es geht natürlich um die Beziehung zwischen altem Bodencarbon, Bodenkohlenstoff und neuem Bodenkohlenstoff. Ich muss da schon ein bisschen an unsere Carbondatierung denken. Mhm. Aber es hat halt weniger mit Klimaerwärmung zu tun, sondern mit einem anderen Faktor, der dafür sorgt, dass älterer Bodenkohlenstoff verschwindet.
Ja, okay, das weißt du schon erstaunlich viel. Ein bisschen reingelunzt. Ich mag mich auch irren. Vielleicht habe ich mal in einer Lehrbuchfolge über Priming gesprochen. Dann habe ich es aber nur angerissen. Ich könnte mich aber nicht erinnern, dass wir jetzt zumindest hier im Soil Talk oder in Interviewfolgen das schon mal so besprochen haben. In irgendeiner, weist mich gern darauf hin, wenn ich mich irre, aber ich hätte es jetzt nicht, ich hätte es jetzt zumindest nicht in Erinnerung. Ja, der Priming-Effekt, vereinfacht gesagt, beschreibt, oder zumindest dieser positive Priming-Effekt, beschreibt eben, dass nach der Zufuhr von frischer organischer Substanz in so ein Bodenökosystem der Abbau bereits im Boden vorhandenen Kohlenstoffs erheblich beschleunigt wird. Ne? Und zwar in diesem Fall älterer Kohlenstoff. Das heißt, wir können uns Böden als offene Systeme vorstellen, was sie auch de facto sind. Die stehen im ständigen Austausch mit verschiedenen anderen Sphären um sich herum. Und da kommt jetzt von oben zum Beispiel, kommt junger, vitaler, gut aussehender, neuer organischer Kohlenstoff rein. Ja? Und das führt dann dazu, dass im Boden der alte vorhandene Kohlenstoff stärker verstoffwechselt wird. Das ist eigentlich dieser positive Priming-Effekt, den wir auch heute besprechen wollen, tatsächlich bezogen auf Graslandökosysteme. Und es gibt auch im Gegensatz, das möchte ich nur kurz anreißen, das werden wir aber heute nicht besprechen, es gibt auch das negative Priming. Ne? Also dann würde die Zufuhr von frischer organischer Substanz eben sogar den Abbau des alten Kohlenstoffs bremsen, ja, sogar verlangsamen, reduzieren. Aber darüber sprechen wir heute nicht, weil das möglicherweise ja auch im Kontext des Klimawandels keine so schöne Schlachtzeile gibt, ja, wie wir das heute eigentlich produzieren wollen. Ne? Genau. Und jetzt mal, also bildlich gesprochen, Mikroorganismen, die bekommen einfach frisches Futter und beginnen dann auch die alten Vorräte des Bodens stärker abzubauen. Ja? Und die Studie, die ich heute mitgebracht habe, die untersucht jetzt im Wesentlichen drei Fragen bei der ganzen Geschichte. Nämlich erstens, wie sieht's denn mit einer langjährigen Erwärmung aus? Also wir haben einen vorhandenen Boden, einen natürlich gewachsenen Boden, und im Kontext des Klimawandels zum Beispiel wird er jetzt über mehrere Jahre hinweg erwärmt. Das ist kein kurzfristiger Effekt, sondern wirklich ein langfristiger. Zweitens, welche Mikroorganismen stehen denn eigentlich hinter diesem Priming-Effekt? Also wie kann man denn eigentlich mikrobiell sozusagen diesen Effekt nachweisen? Wer spielt da eine Rolle? Und drittens, können die gewonnenen Daten aus diesem Versuch, den ich gleich beschreiben will, eigentlich helfen, so ein Kohlenstoffmodell besser einzugrenzen? Ja, also was wir immer haben, da bin ich mir sicher, dass ich das schon in diversen Lehrbuchfolgen besprochen habe, ist immer die Frage, wie wird organischer Kohlenstoff in Böden aufgebaut? Und das geht immer durch so ein Input-Output-Modell. Ja, also ist die Frage, wie viel kommt rein und wie viel geht raus? Ja, und das klingt simpel, aber da kann man eine ganze Menge mitmachen mit diesem Modell. Und beim Priming-Effekt wird dieses Modell ordentlich durcheinander gerüttelt. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich denn jetzt eigentlich diese Priming-Effekte innerhalb dieses Systems Boden vielleicht besser erklären mit diesem Versuch. Ja? Also das sind die drei Fragen, die wir heute ein bisschen bewältigen wollen. Max, bist du bereit für die Reise?
Ja, ich habe schon meinen frischen Kohlenstoff eingepackt.
Da sitzt hier schon mit einem Zettel und einem Stift und schreibt sich jetzt alles auf. Deswegen mach doch mal kurz die Augen zu, Max, und wir begeben uns jetzt auf eine Reise, nämlich eine Reise dorthin, wo das Experiment stattgefunden hat, in Oklahoma, ja, Nordamerika, USA. Oh, fantastisch. Prärie. Ja. Wir denken so ein bisschen hier an, keine Ahnung, der mit dem Wolf tanzt. Super Film, Kevin Costner, ja, so ungefähr. Und dort gibt es ein entsprechendes Observatorium, was beprobt wurde. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen, Max. Der hat immer noch nicht wegpennen. Ich brauche dich noch. Ich brauche dein Gehirn im Betriebszustand. die haben einfach dort ein Freilandexperiment gemacht, wo sie verschiedene Parzellen einfach Temperatur behandelt haben. Ne? Nämlich 4 Parzellen, die wurden kontinuierlich erwärmt. Also mit so einer Bodenheizung quasi wurde der Boden kontinuierlich auf 3 Grad Celsius wärmer gebracht als die Umgebungstemperatur. Ne? Und nach 7 Jahren, also nach 7 Jahren Erwärmungsexperiment, wurden dann Bodenproben aus den obersten 15 Zentimetern entnommen. Ne? Und zwar sowohl aus den behandelten Parzellen als auch aus unbehandelten Parzellen. Und wichtig.
Darf ich mal fragen, ja? Wie groß diese Parzellen waren?
Da müssen wir in die Studie reingehen. Versuch das doch mal. Versuch das doch mal parallel zu recherchieren. Das
weil so 7 Jahre lang die Fußbodenheizung anzulassen.
Ja.
Das ist ja.
Das ist nicht ohne. Ne?
Ja.
Ach so.
Ja.
Ach stimmt. Das habe ich tatsächlich falsch zitiert. Das waren abgeschlossene Parzellen und die Lufttemperatur wurde um 3 Grad Celsius erhöht. Also letztlich Gewächshauseffekt. Mhm. Ne? Das gut, dass wir drüber sprechen. Also Lufttemperatur erhöht. Es hat sich dann hinten rausgestellt, dass tatsächlich die Bodentemperatur sich nicht im gleichen Maße erhöht hat, sondern nur um etwa so 1,6, 1,7 Grad Celsius, weil der Boden natürlich auch natürliche Kühlmechanismen hat. Ja.
Das klingt ein, ja.
Aber immerhin über 7 Jahre, das wird schon als Langzeitversuch betrachtet, kann man sich drüber streiten. Ne? Aber was an der Stelle jetzt wichtig ist, nach der Probennahme wurden die Böden alle im Labor bei derselben Temperatur untersucht. Und das jetzt mal eine Frage an dich. Warum eigentlich? Also du kultivierst quasi in verschiedenen Parzellen Böden über einen langen Zeitraum von 7 Jahren bei einer höheren Temperatur und bei einer niedrigeren Temperatur und untersuchst sie dann aber alle bei derselben Temperatur. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder?
In welchem Zeitraum? Also direkt nach der Probennahme?
Die wurden dann noch weiter behandelt und inkubiert zum Beispiel, ne? Aber alle immer bei derselben Temperatur. Warum? Was hat das für einen Sinn? Darüber bin ich als erstes gestolpert, deswegen frage ich dich so naiv.
Na, ich kann mir vorstellen, um dann dieselben Organismen heraus zu inkubieren und zu sehen, wie die sieht da die latente Population aus?
Ja, die wird sich ja möglicherweise unterscheiden, ne? Und deswegen untersucht man diesen, das Wort hatten wir jetzt in der jüngeren Zollcast-Vergangenheit öfter, diesen Legacy-Effekt, ne? Also die Frage nach so langer Zeit, hat sich ja vielleicht auch was in der Legacy, also was weiß ich, in der Erinnerung dieses hochtemperierten Bodens geändert. Und deswegen sind da vielleicht auch andere Mikroorganismen, die jetzt zusammenwirken. Und dann untersuchst du quasi die Wirkung dieser Mikroorganismenkulturen bei derselben Temperatur, um eben die Unterschiede deutlich zu machen. Das ist das, ne? Weil wenn du die jetzt bei höherer Temperatur, dann hätten die ja möglicherweise in diesem System denselben Effekt. Aber du bringst es dann runter auf dieselbe Temperatur, untersuchst sie dabei und kannst dann diesen Legacy-Effekt, ne? Das ist mal so.
Also du hast die Böden dann 7 Jahre lang vorbereitet. Jeder hat ihre eigene Trainingsmethode bekommen.
Ja.
Und jeder läuft dann denselben Marathon.
Ja, ganz genau. Ja. Und das schließt eben aus in diesem Experiment. Das finde ich ja immer so cool, dass wir auch mal drüber sprechen, wie sind die Experimente eigentlich designt, ja? Dass man eben nicht nur kurzfristige Effekte misst, ne, sondern wirklich diesen Legacy-Effekt, also den Effekt mitnimmt, den eine 7-jährige Temperaturerhöhung auf diese Böden tatsächlich hat. Ne? Das ist eigentlich cool. das Coole an diesem Experiment. Simpel, aber genial. Wer mich kennt, weiß, ich liebe das. So, und was sie jetzt gemacht haben mit dem entnommenen Bodenmaterial, ist ein Inkubationsversuch. Ja? Gehe ich jetzt nicht drauf ein, haben wir schon verschiedentlich drüber gesprochen. Also letztlich, diese Böden werden bei kontrollierten Bedingungen, Licht, Temperatur, hier in dem Fall 25 Grad Celsius, inkubiert. Also wirklich ja einfach auf Temperatur gehalten, um zu gucken, was das Bodenleben da drin so macht, ne? Unter kontrollierten Verhältnissen. Und jetzt kommt die frische organische Substanz ins Spiel, weil ich will ja den Priming-Effekt messen, sofern es ihn denn gibt in diesen Böden. Ne? Und da wurde ganz frisch gemahlene Stroh von Avena fatua. Max rastet in dem Moment schon aus. Das ist natürlich der Wildhafer. Richtig, Max, du hast es gerade richtig
gesagt. Wahnsinn, ja. Ich habe hier das Poster noch sogar unterzeichnet.
Von Wildhafer.
Tolle
Band.
Toller Kerl. Ja.
Herrlich.
Mit dem habe ich ein ganz gutes CN-Verhältnis.
Sehr gut. Ja, und CN-Verhältnis ist gut, denn das, wenn du diesen Abbau von diesem Stroh messen willst, dann kann das natürlich nicht einfach reinhauen und dann nichts damit tun, sondern was machen wir da? Isotopen markieren, ne? Ist doch klar, ne? Also die Stroh mit einem stabilen Kohlenstoffisotop 13C markiert. Und es gibt jetzt quasi für jeden Ausgangsboden drei Varianten. Also sowohl wärmebehandelt als auch nicht wärmebehandelt, ne? Es gibt den Boden dann mit 13C markiertem Stroh. Es gibt den mit ganz normalem, nicht künstlich angereicherten Stroh. Und es gibt natürlich auch eine Kontrolle, ne? Und das sowohl für die temperierten als auch für die nicht temperierten Böden. Das ist vollkommen klar, ne? Und wenn man sich das jetzt so einigermaßen vorstellen kann, dann ist das, glaube ich, wertvoller, als sich im Paper die erste Abbildung anzugucken. Du kannst ja mal einen kurzen Blick drauf werfen, Max, und kannst mal sagen, ob du aus dieser Abbildung auf Anhieb schlau wirst.
Nein, die erste Abbildung
mit den Pfeilen. Die erste, genau, mit den Pfeilen und Säul. Und
ging ja noch, fand ich. Also die war nicht so.
Ich finde die schon. Ging ja noch. Ich finde die schlimm. Also wie
so. Aber ja, für so ein Paper, also die haben da ja so kleine Icons dabei, das
ja,
was man sich sonst erwarten kann.
Aber guck mal, alleine links unten dieser hellbraune Kasten, yeah. Geochemical Measurement. Da ist das S runtergerutscht und so, also das darf da
ja,
nicht passieren.
Ja.
Also sorry, nee.
Nein, ich, ja.
Nee, also sorry, dieses Paper kriegt, das lasse ich jetzt schon mal raus, dieses Paper kriegt maximal 0,15 Markus Dotter, weil ich, mehr wird es ja nicht. Also ja. Die Abbildung, da hätte man wirklich noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken können. Sorry, ist meine, okay. Jetzt aber Isotopenmarkierung, das sollte eigentlich klar sein, warum wir das machen, ne? Weil wir eben auch über die Ausgasung, also der markierte organische Kohlenstoff, der wird natürlich verstoffwechselt potenziell von Mikroorganismen. Das heißt, dieses 13C-Isotop, das wird dann auch in Kohlenstoffdioxid umgewandelt, ne? Was dann entsprechend ausgegast wird. Ne? Und dann kann ich eben das Kohlenstoffdioxid messen und kann messen, wie viel Kohlenstoffdioxid isotopenmarkiert ist entsprechend in der Luft. Ja? So, mhm. Das sollte klar sein, nur für die jetzt nicht auf dem Schirm haben, warum man sowas macht. Ne? Genau. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, welche Mikroorganismen haben eigentlich diesen frischen Kohlenstoff genutzt? Ne? Weil da hört ja das Experiment noch nicht auf. Haben wir gesagt, die zweite Forschungsfrage, welche Mikroorganismen sind denn eigentlich die treibenden Kräfte des Priming-Effekts, ja? Und da wurde eine, das ist vermutlich einer der Gründe, warum das Autorinnenkollektiv so gigantisch groß ist, eine sogenannte QSIP, eine Quantitative Stable Isotope Probing, durchgeführt. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach eine Methode, um quasi diese schwerere DNA, die dadurch zustande kommt, dass die schwerere Kohlenstoffisotop dann auch in die Bakterienbiomasse eingebaut wird, ne, um die zu isolieren und auch festzustellen, okay, welche Mikroorganismen haben denn eigentlich diesen 13C auch wirklich sozusagen in sich aufgenommen. Ja? So, das ist Hast du davon schon mal gehört, QSIP in irgendeiner Art und Weise?
Muss ich ehrlich sagen, auch nicht. Ich probiere mich da auch gerade ein bisschen reinzulesen, aber es sieht schon spannend aus. Also es ist ja ein super Konzept, ja.
Ja, und da haben wir eigentlich schon die ersten Ergebnisse, ne? Also die Ergebnisse dieser QSIP-Analyse, die sind sozusagen in der Abbildung 2C bis 2F. Dargestellt, ja. Und da siehst du schon, also ich glaube, 2C ist am eingängigsten. Hier hast du wirklich die Unterscheidung zwischen den Kontrollböden und zwischen den langjährig erwärmten Böden. Und du siehst eben, bei den erwärmten Böden ist sowohl bei den aktiven Bakterien, also bei den aktiven an der Zersetzung beteiligten Bakterien, als auch bei der Bakterienmasse insgesamt viel mehr isotopenmarkierter Kohlenstoff in die Bakterienbiomasse eingegangen, ja. Das heißt, diese wärmebehandelten Böden, ich greife jetzt schon mal vor quasi, das ist einer der ersten Befunde, die führen einfach dazu, dass grundsätzlich diese Bakterien-Communities viel, viel aktiver sind und viel mehr frische Substanz wegschnurpseln als bei den Kontrollböden. Ja? Und das finde ich an und für sich schon krass. Ja? Also können wir nachher nochmal drüber diskutieren, Max, wie du das findest. Ich sehe, ihm rollt schon so eine Träne die Wange runter. Der ist komplett fertig, der Junge, jetzt schon. So, und was man jetzt auch noch machen kann, und da lehne ich mich hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster, man kann jetzt sogenannte funktionelle Gene noch untersuchen. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung von, hängt aber damit zusammen, wie verschiedene Bakterien-Communities eben bestimmte Natursubstanzen verstoffwechseln. Ja? Und es gibt einfach sogenannte funktionelle Gene für ganz charakteristische Natursubstanzen, also zum Beispiel Hemicellulose, Zellulose, das weiß ich noch, das ist eben Zellstoff, ne? Chitin, das sind zum Beispiel die, also daraus bestehen zum Beispiel die Panzer von verschiedenen Bodenorganismen, ja.
Und Pilze.
Auch Pilze, ja genau, haben auch einen Chitinpanzer. Und auch Lignin, also der Holzstoff, ne? Und je nachdem, welche dieser Stoffe die Bakterien zersetzen, dementsprechend haben sie auch unterschiedliche funktionelle Gene. Also das wurde tatsächlich untersucht und scheinbar in Abbildung 3 dargestellt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei Abbildung 3 hakt's bei mir komplett aus.
Ja.
So. Jetzt
also Abbildung 3 ist jetzt mehr für Nerds,
ja,
wenn man jeden Bakterien beim Vornamen kennt.
Ja.
Aber das Konzept von funktionellen Genen, denke ich, ist relativ intuitiv.
Ja, ja.
Also genau.
Ja, genau.
So wie bei uns halt die Augenfarbe abweicht, weicht unter den Bakterien halt die Methode auf wie, was sie wie essen können. So, manche sind Vegetarier, manche sind Fleischfresser und das ist halt bei Bakterien nicht so eine Choice wie bei uns, sondern wird halt durch die Gene festgestellt.
Ja, nee. Aber da hört es eben auf, ob das Ara ist oder Amy groß A oder Amy groß X oder so, keine Ahnung. Sorry, bin ich raus. Mhm. Dafür gibt es ja aber zum Beispiel umfangreiche Textteile in diesem Paper, was mich sehr froh macht. So. Eine weitere Sache, die sie gemacht haben, die spare ich aber zu einem Stück aus, ist, sie haben eben mit diesem Versuch die Modellunsicherheit reduziert und zwar erheblich. Ja. So, und das will ich wirklich nur mal kurz anreißen, weil wir haben über dieses Input- und Output-Modell gesprochen, ne? Das ist eigentlich das grundlegende Modell, um zu verstehen, ob in einem Ökosystem, zum Beispiel in einem Boden, Kohlenstoff gespeichert wird netto oder ob er verloren geht aus diesem System. Das ist die Frage, wie viel geht rein, wie viel geht im Verhältnis dazu wieder raus. Und dazwischen kann ja aber eine ganze Menge passieren. Ne? Also die Frage zum Beispiel, wie viel Kohlenstoff rauskommt, das hängt ja von den mikrobiellen Wachstumsraten ab. Das hängt von der Enzymproduktion ab. Das hängt auch von der Effizienz ab, mit der die Mikroorganismen diesen Kohlenstoff nutzen können, der reinkommt. Ja, wenn die den nicht effizient nutzen können, dann wird er eben abgelagert. Ne? Oder auch der Anteil tatsächlich aktiver Mikroorganismen. Es gibt scheinbar da auch da Faulenzer. Ja, unser Bundeskanzler wäre jetzt sehr, sehr froh, dass das mal wieder angesprochen wird. Ja, gibt da scheinbar auch faulenzende Mikroorganismen, die gar nicht so aktiv sind und so weiter und so fort. Ja. Und um diese Modellparameter genauer abschätzen zu können, haben sie sich hier eben einem sehr intelligenten Modell, kurz MENT, das Microbial Enzyme Decomposition Modell, ne, wie gesagt, kurz MENT, bedient, dass sie mithilfe dieses Laborexperiments, mit diesem Inkubationsexperiment weiter kalibriert haben und die Kalibrationsergebnisse dann sozusagen auf die Freilandversuche übertragen haben. Ja, also so will ich es mal runterbrechen an der Stelle. Das heißt, man befleißigt sich hier an der einen Stelle wirklich eines Laborversuchs, um einzelne Parameter des Modells zu kalibrieren, abzuschätzen, möglichst genau zu messen und überträgt das dann auf die Freilandversuche, die scheinbar parallel auch noch stattgefunden haben. Ne? Ich hoffe, soweit ist das eingängig, Max. Ja?
Mhm,
ja. Wirklich, ist es so.
Und ja. Genau, und was haben Sie da kalibriert?
Sie haben eben die einzelnen Unsicherheiten dieser einzelnen Modellfaktoren kalibriert bzw. reduziert. Ja, und wenn ich das richtig sehe, konnten Sie das steht im Abstract, konnten Sie das bis zu 34%, diese Unsicherheiten, ja, 32 bis 37%. Das ist tatsächlich diese Spanne. Konnten Sie diese Unsicherheiten innerhalb dieses Modells reduzieren, und das ist schon eine Hausnummer, ja. wenn du einfach so, wie gesagt, wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, ne, will nur sagen, dass dieses Input-Output-Modell natürlich eine stark vereinfachte Modelldarstellung ist, ne, und dass du in solche Modelle natürlich beliebig detailliert reingehen kannst. Und da ist eben dieses MEND eine Möglichkeit, das zu tun. Und das haben sie mit diesem Versuch eben kalibriert, um das auf dieses Grasland-Ökosystem eben möglichst exakt anzuwenden. Ja? Das ist das, was ich damit sagen will. Wir wollen denen ja auch gerecht werden, wollen möglichst alles abbilden, was sie auch erforscht haben. So.
Okay.
Und wenn wir das jetzt alles wissen, ne, was sie gemacht haben, dann können wir über die Ergebnisse sprechen. Aber ich frage dich zuerst mal, Max, hast du noch Fragen? Ist der Versuch erstmal für dich verständlich erklärt?
Entschuldigung.
Ja.
Nein, also, soweit ich das richtig verstehe, sie haben verschiedene Böden über mehrere Jahre zu verschiedenen Temperaturen sich entwickeln lassen und dann dort frisches organisches Material zu verschiedenen Isotopenzahlen eingeführt hat. Und dann schauen sie nach diesen 7 Jahren, wie dieses organische Material zersetzt wurde, wie sich dieses Prime, also ob das frische, das alte Material abgelöst hat und welche Bakterien dabei eine Rolle spielen, basierend auf deren Funktionen und wie akkurat das Modell ist.
Ja, richtig. Kann man so unterbrechen.
Na, jetzt verstehe ich, warum man 25 Leute braucht.
Das ja, ist, ja. Richtig. Na, du brauchst vor allem Leute, was brauchst du? Du brauchst sicherlich Leute aus der Bodenkunde. Du brauchst Leute, die technisch bewandert sind. Technikerinnen und Techniker brauchst du immer. Du brauchst jetzt vor allem Leute aus der Mikrobiologie. Also einmal die sich mit funktionellen Genen auskennen, die sich darüber hinaus noch mit mikrobiellen Communities auskennen. Du brauchst Isotopenleute, die also diese Isotopenmarkierungen durchführen. Also das ist schon ein Konsortium,
was da zusammen. Statistiker.
Genau, ne?
Da sind sicher
ja.
genug Statistiker dabei.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, wir lüften jetzt mal den Schleier und gucken mal, was ist denn eigentlich rausgekommen. Ja, und das ist das Gute bei Nature Papers, das steht ganz vorne. So, ich habe jetzt quasi von hinten angefangen, weil ich so gewohnt bin. Max sieht es naturgemäß anders, aber wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein, Max, oder?
Nö, ich finde es gut, von Anfang zu wissen, was das Ergebnis ist.
Ja.
Mhm. Wenn ich mich da interessiere, wo sie die PCR-Maschine bestellt habe, dann schaue ich nochmal in die Methoden.
Na warte, das werden wir nochmal an anderer Stelle ausklamüsern, aber ist ja in Ordnung. Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Genau. Was sie erstmal festgestellt haben bei der reinen Untersuchung der Böden, ne, sie haben natürlich auch ganz standardisierte Bodenparameter gemessen. Nach 7 Jahren der Erwärmung gab es jetzt noch keinen Unterschied im Gehalt des gesamten organischen Bodenkohlenstoffs und auch des Stickstoffgehalts. Ne? Also die Gehalte der Böden selbst sind mehr oder weniger konstant geblieben. Ne? So nach 7 Jahren der Erwärmung. So.
Okay.
Allerdings, die erwärmten Böden enthielten mehr Nitrat, also wirklich pflanzenverfügbaren Stickstoff, was aber in solchen Grasland-Ökosystemen noch nicht unbedingt ein Problem sein muss, weil der noch relativ, also man muss auch wissen natürlich, das sind Prärie- bzw. Steppenlandschaften, das heißt, die Niederschläge halten sich hier auch jahreszeitlich einigermaßen in Grenzen, dieses Nitrat wird nicht zwangsläufig ausgewaschen, geht nicht verloren. Ne?
Aha.
So, und natürlich haben sie auch Unterschiede in der Zusammensetzung der gelösten organischen Substanz gemessen. Ja, aber das war auch zu erwarten. Ne? Also nach 7 Jahren künstlicher Erwärmung tut sich einfach was. Aber immerhin, die Stickstoff- und Kohlenstoffgehalte, die waren noch relativ konstant. Und was findest du daran jetzt, also an diesem Gesamtbild, Stickstoff-Kohlenstoff-Vorrat konstant und aber verschiedene Fraktionen der organischen Substanz und was findest du daran eigentlich faszinierend, was? Du reißt schon den Mund so auf, als würdest du was sagen, Max.
Naja, also über diese 7 Jahre scheint die Temperatur dann eigentlich weniger Effekt gehabt zu haben. Wäre jetzt so mein erster Eindruck.
Was die Gehalte angeht, meinst du?
Das ist so.
Und diese
Zusammensetzung?
Mhm.
Ja, gibt es da eine Grafik? Ich schaue da gerade.
Nee. Genau. Es ist genau genommen die Zusammensetzung der gelösten organischen Substanz. Ne? Da finden sich unterschiedliche Stoffgruppen. Wenn sie gelöst ist, ist sie also auch schon hochgradig verstoffwechselt. ich weiß nicht, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also irgendwelche Auswirkungen wird es schon geben nach 7 Jahren Temperaturerhöhung. Aber was wir ja auch immer wieder sagen, ist, solche Böden sind auch in einem gewissen Maße zur Selbstregulation fähig. Ja, also die können sozusagen diese Gehalte an Kohlenstoff und Stickstoff, können die noch ein Stück weit bewahren. Ja, die sind funktionell noch dazu in der Lage, das zu bewahren. Das ist ja erstmal gut. Ja. So, was ist jetzt aber, wenn eben der Priming-Effekt möglicherweise eintritt, wenn also so dieses frische Streu, diese frische organische Substanz dazu kommt? Und es trat definitiv in beiden Behandlungen, also sowohl bei der nicht temperierten als auch bei der temperierten Probe, definitiv ein deutlicher positiver Priming-Effekt auf. Ne? In den Kontrollböden innerhalb von 7 Tagen 121 Mikrogramm Kohlenstoff je Gramm Boden freigesetzt aus der neu hinzugefügten organischen Substanz. In den erwärmten Böden waren es mehr, 136 Mikrogramm. Ne? Also das ist auch statistisch signifikant tatsächlich, 121 Mikrogramm versus 136 Mikrogramm. Und damit war der Priming-Effekt nach der langjährigen Erwärmung etwa 12,7% stärker. Und natürlich auch die Atmung erhöht, etwa im selben Maße, 14,2% mikrobielle Atmung erhöht. Das ließ sich auch eindeutig feststellen. Und wenn wir jetzt schon mal bei Atmung sind, sind wir natürlich auch bei der mikrobiellen Gemeinschaft. Und in diesen erwärmten Böden war wirklich die Häufigkeit aktiver Bakterien, also die wirklich am Stoffumsatz beteiligt sind, um 81% erhöht. 81% ja. Mehr aktive Bakterien im Vergleich zu inaktiven. Mhm. Und die Gesamtmenge der Bakterien war auch deutlich erhöht. Ja, das ist wohl auch was man aus Abbildung 2c, genau das hatten wir vorhin angesprochen, rauslesen kann. Ne? Also sowohl aktive als auch Gesamtbakterienmenge wirklich signifikant erhöht. Das erschließt sich noch einigermaßen. Und was sich auch erschließt, ist, dass sowohl die bakteriellen Communities sich verändert haben in den erwärmten Böden. Da gehe ich jetzt aber nicht detailliert drauf ein, weil ehrlich gesagt, was Firmicutes sind und so, das weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Mhm. Aber die bakteriellen Communities haben sich auch in ihrer Zusammensetzung untereinander definitiv verändert. Ja. Und es gab auch wirklich mehr Gene für diesen, also mehr funktionelle Gene, für den gesamten Abbau der organischen Substanz. Ja, also das auch in dieser Menge, ne, war wirklich die bakterielle Community anders aufgestellt. Und das zeigte sich auch darin, dass sie mehr funktionelle Gene besaß, um eben diese organische Bodensubstanz tatsächlich zu verstoffwechseln. Ja, das kann man auch sagen. So.
Und sagen die Befunde auch etwas über die Diversität? Die Zusammensetzung ist verändert, aber
nein.
Lässt sich auch ein
Okay. Nein, ganz klar nicht, weil was ich jetzt rausgelesen habe, ist eben, dass sie zum Beispiel keinen Stamm, sagt man dann, glaube ich, nicht gefunden haben, sondern sie haben sie wirklich nur in verändertem Anteil gefunden.
Okay, also das Verhältnis hat sich dann verschoben.
Genau. Mhm. Ne, also die Stammzahl sozusagen, die ist mehr oder weniger gleich geblieben. Ja.
Aber auch interessant.
Ja, das ist auch interessant. Und das haben wir aber in ähnlicher Weise schon mal besprochen bei der Folge Flache Gräber. Das ist eine ganz frühe Soil-Talk-Folge. Du hast, glaube ich, einen Soilcast von Anfang bis Ende durchgehört.
Den habe ich gehört, ja. Das ist sogar eine meiner Lieblingsfolgen.
Ach was, das gibt's doch gar nicht.
Ja, weil das so endlich mal ein interessantes Thema war.
Und da hatte ich auch rausgearbeitet, dass da ging es um Ratten, die in einem Versuch in flachen Gräbern vergraben wurden und dass sich die bakteriellen Communities auf den Rattenkadavern im Laufe der Zersetzung verändert haben und dass die bakteriellen Communities sich aber auch in diesen Insekten, die sich dann vorgegraben haben, zum Beispiel zu diesen Rattenkadavern, um dort hier zu snacken und dann Larven und Eier abzulegen und so, ne? Dass sich auch diese bakteriellen Communities in diesen Insekten im Laufe der Zeit verändert haben und dass dann man in der Forensik quasi auch Rückschlüsse ziehen kann über die Zusammensetzung der bakteriellen Communities auf die Dauer, die halt so ein Leichnam irgendwo rumliegt. Ne? Und das ist, Da habe ich mich hier ein bisschen dran erinnert gefühlt. Das war wieder so ganz früh, ich glaube Folge 7 oder sowas, war ganz früh
sollte. Ja. Für mich ist halt die Diversität sehr interessant, weil ich in vielen Papern zu urbanen Böden immer wieder darauf stoße, dass du halt in diesen Gradienten zwischen urbanen und nicht urbanen Böden oft ein umgekehrtes Verhältnis an Diversität hast.
Mhm.
Also in stabileren Böden sind meistens weniger Spezien anwesend. Wohingegen dann in verstörten Böden oft mal die Diversität höher ist, aber sich keine wirklich etablieren kann.
Ja.
Und das hat dann auch viel mit dem Kohlenstoffhaushalt und der Zusammensetzung zu tun.
Oh.
Deswegen hat mich das interessiert, ob das hier auch vorkommt.
Ja, da wird es hundertprozentig auch einen Zusammenhang geben, Max. Da müsste man jetzt mikrobiologisch, glaube ich, mehr bewandert sein, als ich es leider bin. Schaut euch das mal an, die entsprechende Abbildung. Was ist das hier? Abbildung 3 müsste es, glaube ich, sein. Nee, Abbildung 2, ne, mit dem großen Kreis. Das sind eben diese Bakterienstämme in ihrer Zusammensetzung. Und schaut mal, ob ihr da irgendwas rauslesen könnt. Meldet euch gern bei uns. Ich vermag es nicht, ne, aber was wir nochmal festhalten wollen, zusammenfassen. Sie haben ja sowohl gemessen, dass sich die bakterielle Community in ihrer Zusammensetzung verändert hat, als eben auch, dass sie dann in den erwärmten Böden mehr funktionelle Gene besaß. Also die waren quasi in ihrer Zusammensetzung, die sie gestaltet haben, besser fähig, dieses organische Material zu zersetzen. Ne? Das ist eigentlich das. Ne? Also die waren ready.
Ich sehe ja vor allem eine Zunahme in Hemicellulose.
Ja.
Und Zellulose.
Ja, und das willst du im Team haben, glaube ich, wenn du Stroh verstoffwechseln willst, ne?
Genau, ja.
Nehme ich mal an. Ne? Genau, also das sind die ersten Befunde. Und jetzt würde ich mal gerne mit dir in die Diskussion gehen, tatsächlich. Weil was euch da draußen und dem Max natürlich auch, der wibbelt schon die ganze Zeit ganz unruhig auf seinem Stuhl hin und her, und hält's kaum mehr aus, weil dir brennt doch jetzt die Frage unter den Nägeln, warum gibt es diesen Priming-Effekt? Was ist der Grund dafür, oder?
Naja.
Also diesen positiven Priming-Effekt.
Wenn ich mir jetzt einen neuen Philadelphia kaufe, dann muss ich den alten doch auch erstmal wegschmeißen.
Ja, okay, gut. Gucken wir mal, ob das zu einer... Das passt tatsächlich zu einer der Hypothesen, würde ich mal sagen, so ein bisschen. Hast du schon mal was von der Nitrogen-Mining-Hypothese gehört? Von der Stickstoff-Mining-Hypothese?
Nein.
Das ist zum Beispiel eine Hypothese, mit der man diese Effekte des positiven Primings beschreiben kann. Also diese Stickstoff-Mining-Hypothese geht davon aus, dass Mikroorganismen frischen Kohlenstoff als Energiequelle nutzen, um ältere organische Substanz abzubauen. Ja? Und das eigentliche Ziel dessen ist der gebundene Stickstoff. Also Mikroorganismen sind scharf auf diesen Stickstoff. Die wollen den haben und um dahin zu kommen, nehmen sie sozusagen die Energie aus dem Kohlenstoff, der nachgeliefert wird, ne, kurzfristig sagen, ja, das würde jetzt zu deinem Philadelphia passen, ne? Aber du würdest den nicht wegschmeißen, sondern du würdest sagen, ich snack den jetzt erstmal, auch wenn der schon so ein bisschen ranzig schmeckt. Da ist auch so ein pelziger Belag drauf sozusagen, aber ich brauche kurzfristig mal Energie. Genau. Ich brauche kurzfristig mal Energie, um an den frischen Philadelphia ranzukommen. Ne? Den will ich, das ist in dem Fall der Stickstoff. Und deswegen nehme ich das sozusagen auf mich. Das ist eine Hypothese.
Nee, meine Intuition hier wäre ja, dass ja eigentlich beim frischen organischen Material mehr Stickstoff verfügbar wäre.
Mhm.
Weil bei so altem organischem Material, wo dann teilweise dann schon Bakterienkolonien sich drum geformt haben, kann ich mir vorstellen, dass die da schon viel Stickstoff rausgeholt haben.
Aber wir hatten ja gesagt, bei dem Erwärmungsexperiment ist zum Beispiel der Nitratgehalt, ne? Also das ist ja tatsächlich verfügbarer Stickstoff im Boden erhöht, ne? Und die Vorräte sind auch noch gleich. Ne? Also du hast theoretisch denselben Vorrat, möglicherweise mehr davon in pflanzenverfügbarer Form angelegt. Ne? Und die Mikroorganismen aus irgendeinem Grund waren die aber noch nicht ready, den zu verstoffwechseln, weil sie möglicherweise nicht genügend eigene Energiereserven hatten oder so. Und jetzt kommt die frische...
Das ist interessant.
Ja. Also wir sind...
Interessant, ob das halt so ein Oklahoma-Fall ist oder allgemein aussagekräftig. Das ist...
Ja, da merkt ihr die Frage mal.
Okay, okay.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ne? So, und das wäre, wir sind ja im Hypothesenbereich, also diese N-Mining-Hypothese, das ist eine Hypothese, ne? Aber so versucht man sich das zu erklären. Ne? Und das ist sozusagen die eine Hypothese, warum man denkt, der Priming-Effekt könnte, also so könnte der ablaufen sozusagen. Und das andere ist die, ich habe es mal übersetzt, als stöchiometrische Zersetzungshypothese. Das ist so, das geht ein bisschen mehr so in Richtung Liebig'sche Tonne, falls du das kennst, dieses Nährstoffbild sozusagen, diese Metapher, ne? Du hast ein Fass und das hat verschiedene Bohlen und die sind aber am Rand des Fasses unterschiedlich hoch. Und dann gibt sozusagen die niedrigste Bohle an, wie voll das Fass laufen kann, ne? Weil sonst läuft's eben über die Bohle drüber. Kennst du diese Tonne, Max? Das Liebig'sche Maximalprinzip wird es auch genannt. Ja.
Sag mir jetzt gerade nichts.
So ein bisschen in die Richtung. Es funktioniert jedenfalls so: Diese stöchiometrische Zersetzungshypothese sagt, Mikroorganismen, die benötigen Kohlenstoff als Energie und Baustoff. Ne, den bauen die in ihre Biomasse ein, machen da organische Moleküle draus und letztlich bestehen die selbst ja zu großem Teil aus Kohlenstoff. Aber die benötigen ja auch andere Elemente, wie Stickstoff, hatten wir gerade schon, aber auch Phosphor und weitere Elemente, halt Spurenelemente, ne? Damit die zum Beispiel Enzyme bauen können. So. Und deswegen sagt diese stöchiometrische Zersetzungshypothese, dass nicht entscheidend ist die absolute Menge eines Stoffes, sondern immer, ob das Verhältnis der verfügbaren Stoffe, der verfügbaren Elemente zueinander zum Ressourcenbedarf der Mikroorganismen passt. Ja? Das heißt, eine definierte Community, und das haben sie ja hier auch gemessen, ne, eine definierte Mikroorganismen-Community, die kann nur dann optimal aktiv werden, wenn wirklich diese Zusammensetzung an chemischen Elementen sozusagen zufällig in der Streu auch reinkommt. Ja? Und das ist eigentlich diese Hypothese.
Einleuchtend, ja. Bei Wurzeln ist es ja auch nicht viel anders.
Ja, genau. Ja,
da geht es auch um das Verhältnis der Ionen
im
Wurzelbereich. Ob jetzt andere Nährstoffe aufgenommen werden können oder nicht, da kann dann ein Nährstoff in Übermaß verfügbar sein. Aber wenn es kein, da gibt es diese schöne Grafik, vielleicht hast du die schon gesehen, welche Ionen mit welchen in positiver und negativer Verbindung stehen für Wurzelaufnahme. Und daran muss ich jetzt zum Beispiel denken.
Ja, ist auch ein guter Gedanke, ne? Und wie gesagt, ein anderer guter Gedanke ist diese Liebig'sche Tonne, also zumindest bei dieser Hypothese, ne? Also du kannst von allem im Überfluss haben, wie du willst, ja, aber wenn dann dieses eine Spurenelement noch benötigt wird, sozusagen, die Mikroorganismen, die können ihre Enzyme nicht fertig bauen, wenn die zum Beispiel keinen Kupfer haben, ne?
So. Ich probiere jetzt Liebig'sche Tonne zu googeln, aber im Rahmen des Pride-Monats wird es immer zu Lesbig'sche Tonne.
Ja, schön.
Verändert.
dann google doch erstmal das.
Damen beim Weintrinken.
Also Max, dann lass dir doch Zeit, google doch erstmal das und glaub mir erstmal, dass es diese Liebig'sche Tonne tatsächlich gibt. Ne? Genau. Und jetzt aber, das korrespondiert ein bisschen mit dieser stöchiometrischen Zersetzungshypothese. Ne? Also nochmal, N-Mining bezieht sich wirklich auf Stickstoff. Mikroorganismen sind scharf auf Stickstoff und sie gehen dann sozusagen die Hürde auch, organischen Kohlenstoff abzubauen als Energielieferant, um eben an frischen oder auch alten Stickstoff ranzukommen. Das ist denen dann vollkommen egal, die wollen einfach nur den Stickstoff, komme was wolle, ne? Und die stöchiometrische Zersetzungshypothese sagt, da kommt frisches Stroh rein, aber es müsste denn auch die Elementzusammensetzung haben, die Organismen-Community benötigte, um eben möglichst gut haushalten zu können. So, das sind die beiden Hypothesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passt denn besser zu unseren Befunden? Ja, ne? Welche Hypothese wird denn besser bedient. Ja? Hast du da ein Gefühl so aus dem, was ich jetzt alles rausgeschwätzt habe? Ich habe unglaublich viel geredet, Max. Vielleicht ist es auch ein bisschen untergegangen. Sinn.
So viele Worte.
Ja.
Na, ich denke, mein Favorit ist halt die Liebig'sche Tonne.
Ja, ist dein Favorit.
Also die Zusammensetzung, das passt halt mehr in mein Kenntnisgebiet von organischem Material, frisch sogar hat Mais in meinem Gefühl mehr Stickstoff und das Verhältnis ist in der Aufnahme halt unglaublich wichtig.
Wow.
Mal schauen, wie es bei den Bakterien aussieht.
Ja, sehr gut. Und das ist auch eine Hypothese, die gilt zum Beispiel in anderen Ökosystemen sehr, sehr gut, in guter Ernährung. Zum Beispiel in tropischen Ökosystemen, ja, wo du Nährstoffe im Überfluss hast, wirklich da ballert einfach alles rein, Biomasseproduktion noch und nöcher. Und diese Biomasseproduktion an bestimmten Stellen muss aber tatsächlich eine spezifische Zusammensetzung haben, weil du auch eine hohe Zahl an Destruenten hast. Ja? So, jetzt mal einfach als Beispiel genommen. In diesen Graslandökosystemen, die limitiert sind, passt nach Meinung der Autorinnen und Autoren, und das ist auch meine Auffassung, eher diese Stickstoff-Mining-Hypothese. Ne? Also Grasland tendenziell eher trocken, ne, da akkumuliert auch organische Bodensubstanz. Das heißt, die haben einen gewissen Pool an Stickstoff, da kommen sie aber nicht ran, weil sie energielimitiert sind, die Mikroorganismen. Ja. Und dann knall ich dort frisches Stroh drauf, ne, als Energielieferant und sehe, da geht's auf einmal ab wie Schmidts Katze. Und zwar mehr, umso länger ich diesen Boden vorher schon temperiert habe. Also wir wissen jetzt auch, zumindest auf Grundlage dieses Experiments, auf Grundlage der Tatsache, dass das in Oklahoma stattgefunden hat, in so einer typischen Prärielandschaft, ne, dass es dort definitiv einen positiven Priming-Effekt gibt, als wenn der Klimawandel nicht stattfinden würde. So, das ist das Erste. Ne? Und am besten erklärt das die Stickstoff-Mining-Hypothese. Ja? Weil der Stickstoff ist da, ne? In beiden haben wir ja vorhin besprochen, in temperierten, nicht temperierten. In den temperierten Parzellen ist er etwas verfügbarer durch eine höhere Nitratmenge, aber er wird ja scheinbar nicht verstoffwechselt, weil die Gehalte gleich bleiben. Ne? Und dann hauen die da dieses Stroh drauf und dann geht's ab. Dann gibt's kein Halten mehr. Ja? Dann wird das verstoffwechselt. Was das Zeug hält, kannst du messen, kannst du Isotopen markieren und so weiter und so fort. Ne? Deswegen.
Also ist dann der limitierende Fakt eigentlich mehr der verfügbare Kohlenstoff im alten organischen Material?
Ja, genau.
Weil es klingt ja eigentlich so, als wäre der schon aufgebraucht. Mhm. Also ja. Gäbe es da nichts mehr rauszuholen, um den restlichen Stickstoff dann noch rauszuholen?
Ja, beziehungsweise ja. Er muss noch nicht mal aufgebraucht sein, sondern er kann ja auch anderweitig stabilisiert sein. Ne? Wir denken da ja, zum Beispiel an mineralassoziierten organischen Kohlenstoff in Böden, ne, der einfach an so einer Mineraloberfläche andockt und dadurch stabilisiert ist. Oder okkludiert, der ist also eingeschlossen in bestimmte Mineralaggregate, ne? Oder anderweitig nicht verfügbar. Ich
korrigiere, nicht mehr verwendbar.
Richtig, genau, ne? Da kommen sie nicht so gut ran. Aber sobald du da frisches Stroh drauf klopfst, sagen die, boah, cool, snack ich mir. Und zwar mit dem Hintergedanken, ne? Wie gesagt, ich hau erstmal diesen angegammelten Philadelphia weg mit dem Pelz. Der schmeckt auch schon ein bisschen komisch und hat komische Farben, ja. Um dann an den frischen Philadelphia direkt aus dem Kühlregal zu.
Und im Rahmen dieses Stickstoffwahns wird dann der restliche Kohlenstoff in die Atmosphäre gepumpt.
Ja, genau.
So.
Ja, richtig.
Also und gar nicht mal so anders wie wir Menschen.
Ja, ja. Das immer wieder. Das hatten wir doch neulich erst, ne? Irgendeine Anspielung von mir in einer älteren Folge zum Thema Methanmessung. Das war doch damals noch mit Maya, die da gar nicht drauf einging, ja. Genau, aber das ist letztlich der Befund. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir lernen? Ich möchte es mal runterbrechen. Oder willst du? Was haben wir jetzt daraus gelernt?
Was haben wir nicht daraus gelernt? Also, das Modell ist 30% akkurater. Das ist faszinierend und nehme ich mir in mein tägliches Leben mit.
Mhm. Der Max wieder. Nee, wir haben natürlich jetzt eine Studie besprochen, die sich eben in so einem Graslandökosystem, das sind mehr oder weniger auch Schwarzerden dort, ne, also so typische Schwarzerden unter Grasland, die sich auf dieses Ökosystem anwenden lässt. Das heißt, diese Studie ist von Natur aus limitiert, das möchte ich auch dazu sagen. Diese Effekte dort lassen sich natürlich nur auf dieses Ökosystem beziehen. Und aber was wir gelernt haben, ist eben, dass in diesen weitläufigen Landschaften, die auch potenziell viel Kohlenstoff gespeichert haben, tatsächlich der Klimawandel, wen dürfte das überraschen, einen negativen Effekt haben dürfte. Ja? Weil nämlich sobald durch den Klimawandel beispielsweise, und das ist ja eigentlich die praktische Anwendung dessen, sobald durch den Klimawandel die pflanzliche Biomasse, die lebende pflanzliche Biomasse irgendwann mal stirbt, das kann ja schnell gehen, längere Dürreperioden, ja, oder was weiß ich, ne, irgendwie stirbt dann halt die Biomasse dort ab und dann kommt kurz drauf mal wieder ein kurzer Regenguss und so, dann hast du also automatisch frisches organisches Material direkt auf der Bodenoberfläche. Die Mikroorganismen sind schon da. Die sind durch den Klimawandel auch in ihrer Zusammensetzung und in der Anzahl ihrer funktionellen Gene schon verändert. Und dann geht's los. Dann gibt's kein Halten mehr. Und dann wird diese frische organische Substanz über den positiven Priming-Effekt unter Anwendung der Stickstoff-Mining-Hypothese verstoffwechselt, sodass es kein Halten mehr gibt. Und das heißt, wir können hier festhalten, für dieses Grasland-Ökosystem, was hier besprochen wurde in Oklahoma, dass auch diese Grasland-Ökosysteme dann zusätzliche Treiber des globalen Klimawandels sind. Keine gute Aussicht.
Aber das muss, du bist immer so negativ, Christoph. Was ich hier auch sehe, ist halt einfach eine sehr ausgebreitete Studie, die uns halt wirklich sehr viele Rädchen preisgibt von diesem System. Also von DNA-Aufbau und den Einfluss der Temperaturen und den Kohlenstoffzusammenbau und den Stickstoffzusammenbau. Also ich denke, eine Folgenstudie mit, an welchen Rädchen schrauben wir jetzt, um diesen Kohlenstoffverlust zu minimieren. Ja, können wir, wollen wir verhindern, dass frischer organisches Material dazu kommt? Können wir die Bodenmikropopulation anpassen? Können wir was mit den Temperaturen machen? Können wir Stickstoff zu dieses Verhältnis anpassen? Also ich denke, da gibt es ja noch Spielraum. Das muss man jetzt einfach nicht so hinnehmen und sagen, das bleibt jetzt so. wenn sich Temperaturen und Stickstoff da einwirken, können wir da sicher auch noch wieder ein bisschen mitspielen.
Super. Und ich will auch noch einen zweiten, natürlich, ich habe das jetzt ein bisschen fatalistisch runtergebrochen, aber ich will auch noch einen zweiten, einen grundsätzlich positiven Effekt nennen, den wir auch schon angesprochen haben. Solche Ökosysteme sind auch in einem gewissen Maße zur Selbstregulation fähig. Und das zeigt sich auch in den natürlich gewachsenen Böden dort. Ich habe es jetzt nicht mehr parat, aber die haben die dort auch klassifiziert nach der nordamerikanischen Bodenklassifikation. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, was das für ein Boden war, habe ich noch nie gelesen und so. Aber es waren übersetzt sozusagen Schwarzerden, ne? Schwarzerden, vielleicht eine leichte Abwandlung davon. Und das sind ja Böden, die naturgemäß organischen Kohlenstoff akkumulieren. Und das heißt, wir dürfen es auch nicht so schwarz malen. Das heißt, selbst wenn jetzt dort verstärkt pflanzliche Biomasse durch extreme Witterungsbedingungen abstirbt, dann wird dieser organische Kohlenstoff auch weiterhin in diesen Böden gebunden. Ja, weil das sind Steppenlandschaften, da sind tendenziell niedrige Niederschläge. Und das heißt, den Speichereffekt organischen Kohlenstoffs haben die ja jetzt hier gar nicht untersucht. Die haben untersucht, wie der positive Priming-Effekt ist. Aber wie im Verhältnis dazu dann die Speicherfähigkeit dieser Ökosysteme ist, organischen Kohlenstoff aufzunehmen, das ist hier gar nicht untersucht. Ja? Und wir wissen aber, dass solche Prärie-Steppenlandschaften, wie auch immer, Schwarzerden hervorbringen, die dann eben als Kohlenstoffspeicher dienen. Ja? Also da auch da ein bisschen vorsichtig, ne? Darüber macht die Studie keine Aussagen. Und es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass diese Ökosysteme Kohlenstoff auch speichern, nicht erheblich im Umfang. Ja? Also ganz ruhig da draußen. Fang jetzt schon an zu weinen. Max hat auch ein bisschen geweint gerade. So, ist schon alle ganz traurig. Nee. Aber genau, ne? Also das wollen wir nochmal festhalten. Und ich fasse jetzt nochmal kurz und knapp die wesentlichen Kernaussagen zusammen. Also, eine langjährige Erwärmung hat einen Einfluss auf die Böden, und zwar auf die mikrobiellen Gemeinschaften in diesen Böden. Und natürlich auch auf die Nährstoffbedingungen, die so verändert werden, dass frischer Kohlenstoff einen stärkeren Abbau bereits vorhandener organischer Substanz auslöst. Das ist der positive Priming-Effekt. Das haben wir gesagt. Wir haben jetzt gesagt, dass diese Stickstoff-Mining-Hypothese tendenziell eher gestützt wird durch diese Studie. Und wir haben gelernt, dass man eben durch eine kluge Verbindung von Isotopenmessungen, der Erhebung von mikrobiellen Daten und auch der Erhebung von funktionellen Genen, das haben wir auch angesprochen, diese Prozesse möglicherweise nicht nur besser erklären können, sondern auch alle möglichen Parameterbereiche des Kohlenstoffmodells besser eingrenzen können, also genauer machen können. Das sind diese 32-37% Genauigkeit, die sie noch rausgeholt haben. Und das ist das, was eigentlich hier heute transportiert werden sollte. Und Max ist jetzt ganz müde.
Ich bin ganz, angetan von diesem wunderschönen Thema, das du mir heute mitgebracht hast.
Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Du hast es dir ja auch ausgesucht. Warum hast du dir dieses Thema ausgesucht? Ich habe mal wieder 5 Folgen aufs Tableau geschrieben und du hast dir ausgerechnet die nördigste ausgesucht. Hast du lange nicht mehr
Star Trek geguckt? Sehen.
Schwitzen sehen.
Ich mach's dir nicht leicht.
Schwitzen. Ich würde schwitzen sehen. Da kann man auch ein bisschen früher aufstehen, du. Nee, war nicht leicht, das vorzubereiten. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht, sage ich mal. Und auch alles einigermaßen richtig wiedergegeben. Aber es ist definitiv eine der nerdigeren Folgen, aber es war mir auch wichtig, diesen Priming-Effekt hier einmal behandelt zu haben. Und zwar den positiven Priming-Effekt. Wir können auch nochmal über den negativen Priming-Effekt sprechen an anderer Stelle, aber das alles zu seiner Zeit. Ja? Mhm. Okay, Max, hast du noch Fragen? Sind dir noch Gedanken geblieben? Willst du noch was loswerden zu dem Thema?
Nein. Ich bin wunschlos glücklich.
Der ist komplett fertig, der Junge. Der ist komplett fertig. Ihr könnt den nicht sehen, aber der ist einfach fertig mit der Welt, ja. Dann, Max, würde ich sagen, gehen wir in die Schlussrunde dieser Folge.
Ja.
Nämlich, wenn ihr da draußen jetzt seid, da sagt, da müssen wir aber nochmal nachhaken oder nachfragen oder hat er nicht gut erklärt oder so. Oder ihr habt vielleicht auch Anmerkungen, Ideen, Anregungen für diese oder für andere Folgen, dann schreibt uns gerne an info@zeukas.de, die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Und wenn es für euch, das ist kein Vorwurf, aber manchmal ist das so, wenn ihr schön auf dem Sofa liegt und sagt, boah, das ist jetzt mir sauer zu anstrengend, erst den Laptop aufzumachen, E-Mail-Programm und das ist so schwierig, dann schaut doch bitte mal unter diese Folge. In den Shownotes ist ein Linktree und darin findet ihr auch einen Zugang zu unseren sozialen Medien. Wir sind zum Beispiel auf Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn aktiv. Auch darüber könnt ihr uns ganz niedrigschwellig und ohne vom Sofa aufzustehen jederzeit eine Nachricht schreiben. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch in Zukunft noch sichtbarer zu werden. Und vielleicht auch noch andere Leute anzuprimen. Ein Wortwitz. Max, da machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen, oder? War ganz schön.
Ja.
Ganz schön viel heute. Das war Zeukast Folge 197 vom 17. Juni 2026. Und der Max sagt Tschüssi.
Tschüssi.
Der Zeukast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zeukast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.